Zum einen war nochmal die Frage nach dem Zungenreden gekommen, wie man das prüft. Ich mache das aber schnell, diese Frage, weil wir da schon einiges jetzt hatten. Also, es gibt Zungenreden erstens als Gabe des Heiligen Geistes, zweitens als seelische Nachahmung, gerade in so Gemeinden, wo so ein ganz irrlehrerhafter Druck gemacht wird, dass jeder in Zungen beten müsste. Da sind dann manche auf Dauer unter so einem Druck, dass sie anfangen, menschlich da was zu produzieren. Ist natürlich gar nicht Gottes Wille so, ja. Und das Dritte ist natürlich dämonische, übernatürliche Zungenrede, ja. Ist weltweit bekannt, ist überhaupt keine Frage, dass es das gibt unter Experten und jeden, der sich in anderen Religionen auskennt. Also. Es gibt Zungenreden als Gabe des Heiligen Geistes, als seelische Nachahmung und als dämonisches Gegenstück zur echten Gabe. Wie prüft man? So, das erste ist wieder, welchen Lebenslauf hat der Zungenredende? Welchen Lebenslauf? Ihr merkt, wir müssen uns, in der Bibel geht es immer um Gemeinschaft, um Miteinander, um Transparenz, um Offenheit, ja? Da ist sowas kein Geheimnis, ja? Der Lebenslauf dessen, der mit den Zungen redet. Dann muss man angucken können, welche Frucht hat sein geistliches Leben. Und immer der Gedanke, alles, was dem nicht entspricht, dann ist für mich außen vor. Ich muss das nicht weiter beurteilen, aber für mich ist das dann nicht mehr das, was ich suche oder was ich akzeptiere oder haben will. Ja, also wie ist die Frucht des geistlichen Lebens der Person, die in Zungen betet? Dann eine ganz wichtige Frage, wie kam die Person zum Zungenreden? Wie kam die Person zum Zungenreden? Die erste war nach dem Lebenslauf überhaupt, ja, wenn da die Mutti eben leider eine Hexe war oder was und wie und schon gefährlich, ne? Dann das zweite, die Frucht des geistlichen Lebens. Also, welche Frucht, ja? Ist es jemand, wo sich Menschen echt bekehren und wo, oder wie ist die Frucht? Jeder hat doch für Gott eine Frucht. Wie kam die Person zum Zungenreden, ja? Na, wenn dann wir sind in einer Gemeinde, die alle in Zungen reden und ich hatte das nicht und dann war ich ein halbes Jahr dort und alle haben mir versucht zu helfen, das zu kriegen. Und dann habe ich es plötzlich gehabt. Ja, dann, Leute, versteht ihr? Ja, das ist, deutet auf Dämonisches hin, natürlich. Wenn beim Empfang der Zungenrede Überrenkungen entstehen, dann, das macht doch Gott nicht, Leute. So hast du es ungefähr gezeigt, ja. Das ist ja normal. Das darf man dann in Frage stellen, natürlich. Dürfen doch noch klar denken. Oder die haben mir so lange die Hände aufgelegt und immer wieder und immer wieder und immer wieder und irgendwann habe ich dann angefangen, so langsam zu reden. Ja, das ist nichts weiter als Manipulation. Und ja, die Apostel sind gekommen, haben einmal gebetet und die Sache war sofort voll da und fertig. Ja. Und dann ist zum Beispiel auch keiner dabei nach hinten umgefallen oder in Ohnmacht gefallen oder hat seine Sinne verloren. Versteht ihr? Einleitung in den Abend heute, ja? Bei Gott immer volle Kontrolle des Geistes über Seele und Körper und nicht plötzlich irgendein Zustand, wo ich abdrehe, umfalle, schreie oder irgendwas. Es hat ja da Bewegung gegeben. Es ist jetzt kein Witz. Ja, die haben, also es ist kein Witz. Das ist Gottes. Da hat einer gekräht wie ein Hahn im Gottesdienst. Und da gab es einen, der kann angeblich die Gabe, solche Zungenrede auszulegen. Und der hat dann gesagt, ein neuer Tag beginnt. Ein neuer Tag beginnt. Der Hahn kräht doch früh. Versteht ihr? Und da merkt noch keiner was. Da müsst ihr mal überlegen, da schon für ein dämonischer Geist wirkt, wenn dann nicht sofort Älteste kommen und sagen, so, jetzt komm mal raus, jetzt müssen wir aber mal reden. Sondern noch gesagt wird, hurra, die haben halt besondere Wirkungen hier gerade, ne? Also bleibt bitte nüchtern, wachet und betet und bleibt nüchtern, ja? Und ihr merkt, ich sage ja nicht, dass es das nicht auch echt gibt. Ich habe ja klar gesagt, 3 Kategorien. Also wie kam er zum Zungenreden? Was ist da abgelaufen? Ja. Dann, welche Wirkung hat das Zungenreden bisher in seinem Leben? Wisst ihr, wozu Zungenreden eigentlich da ist? Zur eigenen Auferbauung. Das ist die einzige Gnadengabe von allen, die zur eigenen Auferbauung ist. Alle anderen sind zuerst für die Auferbauung der Gemeinde und für den Dienst an den Verlorenen. Und die Zungenrede ist die einzige, die für die eigene Auferbauung alleine da ist, im Geist. Nur wenn sie ausgelegt wird, dann wird es natürlich wie eine Prophetie. Dann kann man wieder die Prophetie prüfen. Aber nur, wenn der auch das übersetzt, was der gesagt hat. Das muss man auch noch rauskriegen. Er kann ja sonst was übersetzen. So, jetzt nächste Frage. Also welche Wirkung hat das Zungenreden? Das müsste also eine Wirkung haben, wenn es von Gott ist, dass jemand geistlich immer stärker wird. Das heißt, der liest immer leichter, immer mehr die Bibel. Der kann immer besser und freier auch beten, also im natürlichen Sinne, ja, also so normale Sprache. Das ist jemand, der ist nach dem Zungengebet, wenn das wirklich der Heilige Geist ist, der dich da erbaut, dann bist du hochmotiviert, alles für Jesus zu tun danach. Versteht ihr? Und wenn das nicht da ist, sondern du gehst raus, boah, bin ich stark, jetzt zeige ich denen mal, wo es lang geht, ja, dann war es wohl nichts mit dem Heiligen Geist. Also besteht Freude am Bibellesen, am Gebet, am Bekenntnis. Ja, wenn jetzt jemand sagen würde, ich habe da Arbeitskollegen, bei denen ist es ganz schwer, Zeugnis zu geben. Und dann früh, ich habe gebetet normal, ich habe meine stille Zeit gemacht, ich habe, weiß ich, ja, wirklich Gott gesucht und dann habe ich noch eine Viertelstunde in Sprachen gebetet und dadurch hatte ich die Kraft, um dann auf Arbeit das Zeugnis zu geben von Jesus Christus, wo ich sonst die Kraft nicht dafür hatte. Dann würde ich sagen, okay, das möchte ich mir näher anschauen, das kann echt sein. So ist das gedacht eigentlich. Manfred. Also es gibt diese Aussage, dass die Sprache eine Engelssprache ist. Das wird immer gesagt, wenn es keine menschliche Sprache ist, die da ist. Und im 1. Korintherbrief ist ja gesagt, 1. Korinther 13, und wenn ich in Sprachen der Menschen und der Engel redete und hätte die Liebe nicht, ja, und davon wird abgeleitet, dass eventuell, also es gibt da natürlich Fremdsprachen, menschliche, ja, aber dass da eventuell auch übernatürliche Himmelssprachen gesprochen werden. Das ist möglich, theoretisch, ja, aber dann muss es trotzdem geben, dass der Ausleger trotzdem eine Auslegung darüber hat, die dann klar geprüft werden kann. Ja, genau, genau. Die haben in anderen Sprachen gepredigt, die sie selber nicht kannten, aber die Leute haben ganz klar die Botschaft verstanden in ihren Sprachen. Das heißt, automatisch war es geprüft. Automatisch war es geprüft. Und war eine ganz saubere, tiefe Evangeliumsbotschaft. So. Und das ist natürlich eine Form vom Zungenreden. Da gibt es auch Zeugnisse von, ja, dass da jemand mal so, und dann war es Hebräisch und hat wirklich einem Juden, der hat dann richtig gemerkt, das war Zeugnis von Jesus. Es gibt das schon echt. Es ist nur wie mit allen Gaben, man muss prüfen und insgesamt gibt es halt mehr anderes. Aber es gibt das echt, ich stehe da auch dazu. Genau, das kommt jetzt. Diese Gabe soll nämlich nicht in der Gemeinde verwendet werden, wenn sie nicht eindeutig ausgelegt werden kann. Und der Fehler liegt daran, dass genau das nicht eingehalten wird. So, und wenn nämlich das eingehalten wird, dass diese Gabe eigentlich dafür da ist, zu Hause sich zu erbauen, dann hat ja die Gemeinde kein Problem erstmal im großen Sinne damit. Ja? Und das sind eben jetzt auch Kriterien, die ich hier habe. Interessant, das steht jetzt hier als nächstes. Gibt es Auflehnung dagegen, dass diese Gabe ohne Auslegung nicht in der Gemeinde oder in Hauskreisen zu verwenden ist? Wenn die Gabe vom Heiligen Geist ist und er betet im Heiligen Geist, dann wird der Heilige Geist das biblische Verständnis bestätigen. Und er wird sagen, ja, das ist in Ordnung, Gott, Herr, ich danke dir von Herzen, dass ich es habe. Das ist aber für mich und nicht, um in der Gemeinde laut in Sprachen zu beten oder zu singen, weil wir haben keine Ausleger, die eindeutig sagen können, was es bedeutet. So. Und da ja der Heilige Geist wirkt, wird er da nie ein Problem mit haben, weil der Heilige Geist will ja, dass die Ordnung eingehalten wird. Wenn es nicht vom Heiligen Geist ist, ja, warum kann ich nicht in der Gemeinde und muss das da nicht hin und muss ich nicht alle bekehren, dass die auch in Zungen beten, versteht ihr? Das ist ein Unterscheidungsmerkmal. Dann wird Zungenreden als eine höhere Stufe des Christseins gesehen. Das ist es nämlich nicht. Aber das geschieht beim falschen Zungenreden, das überhöht, dass man es praktisch als ein perfekteres oder weitergeführtes oder geisterfüllteres Christsein ansieht. Dabei sagt ja Paulus, dass das Zungenreden sehr wohl eine Gabe ist, aber dass das Weissagen, Prophezeien wichtiger ist. Und es ist praktisch die kleinste Geistesgabe. Und denkt an die ersten Punkte. Gott, der Heilige Geist, führt ja immer in die Demut und in die Einhaltung von Regeln und so. Ja. Und der Revolutionär Satan nicht. Der will immer den Putsch, die Ordnungen über den Haufen werfen, Gemeinden durcheinander bringen. Ja. Und da muss man sehr aufpassen, was bewirkt das Zungenreden? Also wird es immer besser oder nicht im Geistlichen? Und wenn man sich als etwas Weitergekommenes im Glaubensleben sieht, weil man diese kleinste Gabe hat, dann entspricht das nicht dem, was die Heilige Schrift weitergibt. Und es waren ja in der Geschichte hunderte Zeugen, die Großes für Gott vollbracht haben und ganze Kontinente mit dem Evangelium erobert haben und hatten nicht die Zungenrede. Also dieses Reden, dass man die immer unbedingt braucht, stimmt nicht. Es ist eine Gabe unter vielen, ist die kleinste, aber wer sie echt hat, hat da schon was Gutes. Ich kann mir vorstellen, zum Beispiel, wenn man für Christus doch mal ins Gefängnis muss, ja, und geschlagen wurde und vielleicht nicht mehr weiß, was ist vorn und hinten, und man kann dann in anderen Sprachen beten und es ist wirklich von Gott, dass das dann den Geist sehr stärken könnte, zum Beispiel. Für solche Dinge ist das eigentlich gedacht, aber nicht, um da irgendwo zu stehen und mich da zu produzieren. Also Paulus lehnt das ab und sagt, das kann ja keiner verstehen und deswegen ist es in der Gemeinde nicht gut. Ja, der Heilsoffenbarung ist nichts mehr hinzuzufügen, gar nichts, aber in persönlichen Wegführungen, ja, Flucht in Verfolgungssituationen zum Beispiel, das haben wir selber erlebt, wie wir dann Wort gekriegt haben und so, ja, oder im Gefängnis gibt es Erscheinungen vom Herrn, die plötzlich aufrichten und stärken, genau, oder, ja, oder eine Prophetie, durchaus auch mal so praktisch, ja, ihr braucht ein größeres Gemeindehaus und dort habe ich eins für euch. Ja? Wenn das jetzt echt wäre und sich bestätigt und man Frieden drüber kriegt und es wird dann zum Segen gegenüber solche Prophetien, ja, das muss man eben gemeinsam prüfen und beten und eine Einheit drüber kriegen, aber das ist dann durchaus hilfreich. Ja? Dann ist es möglich, das Zungenreden ohne Probleme ein halbes Jahr auszusetzen. Ist es möglich, das Zungenreden ohne Probleme ein halbes Jahr auszusetzen? Da gibt es nämlich ein Wort in der Heiligen Schrift, auch im Korintherbrief, die Geister der Propheten sind den Propheten untertan. Und über die echten Geistesgaben hast du als Mensch immer die Kontrolle. Wenn das aber andere Mächte sind, die wollen dann unbedingt das durchsetzen, auch gegen deinen menschlichen Willen. Und deswegen wird man bei falschen Geistesgaben regelmäßig ein Problem haben mit dem plötzlichen Aufhören. Da sagt Paulus zum Beispiel in der Gemeinde in Korinth, da waren 3, 4 Propheten, echte. Und dann sagt er zum Beispiel, wenn der zweite anfängt zu reden, hört der erste auf, fertig. Das heißt, die hatten das voll unter Kontrolle. Und nicht, ich habe aber von Gott und ich muss jetzt weitermachen. Ja, versteht ihr? Das ist ein Merkmal, ob da so eine Kontrolle dahinter ist. Oder ob der Gabenträger dann immer so einen anderen Geist hat, der einen immer da noch, nee, die Geister der Propheten, die echten, sind den Propheten untertan. Das heißt, du hast das Sagen, diese Gabe zu beginnen, zu beenden und so weiter. Und das ist bei anderen Geistern gar nicht selbstverständlich. Dann, also das Aussetzen, dann, wenn es eine menschliche Sprache ist, kann ein Übersetzer gefunden werden. Ja, warum denn nicht? Wenn das eine menschliche Sprache ist, gibt zum Beispiel die Wycliffe Bibelübersetzer, da gibt es ein Zentrum. Die haben so viele Sprachexperten, da kann man ja mal Kontakt aufnehmen und kann sagen, welche Sprachgruppe ist das, und dann höre ich mir mal eine Übersetzung an. Dann, auf Wunsch des Zungenredners, kann der zungenredende Geist in der Seelsorge in Vollmacht zur Prüfung angesprochen werden. Also wer die Gabe hat und die Vollmacht, Dämonen auszutreiben, der darf natürlich auch einen Geist, der sowieso zu Gott gehört, fragen und klären, dass das wirklich von Gott ist. Aber das ist nur eine Form und alleine für sich nicht ausreichend. Gut, das war das. Die Ursachen von psychischen Krankheiten. Wie kann man zwischen einer Besessenheit, einer okkulten Belastung und einer sündigen Gewohnheit, vererbtem Verhalten, also Besessenheit, okkulte Belastung, sündige Gewohnheit, vererbtes Verhalten und Charakter unterscheiden, da der Böse in allen Menschen wirkt? Ich muss ein bisschen lächeln. Das reicht für eine Doktorarbeit und, und vier Wochen Vorträge und PowerPoints und ja, also eine sehr gute Frage. Ich meine, das ist eine super Frage, ja. Also das könnte man richtig forschen. Also ganz super, aber ist natürlich vom Umfang her total klasse, aber viel. Die normalen Menschen damals, das habe ich zusammengenommen, haben oft die Besessenheit von Menschen erkannt. Heute sehen wir ähnliche Symptome, aber wir führen sie automatisch auf Epilepsie und Ähnliches zurück. Wie kann man zwischen Besessenheit und Epilepsie unterscheiden? Ja, mal so ganz locker die schwierigste Unterscheidung, die es überhaupt gibt. Ja. Aber es gibt Merkmale, dem Herrn sei Dank, und das ist eine ganz wichtige Frage, weil es gibt ja Menschen, die Epilepsie auch als Krankheit haben. Ja, ich habe selber mit ihnen wirken, arbeiten dürfen, und das ist ja gar nicht selbstverständlich, wie man das unterscheidet. Übrigens, so ähnlich schwer sind dissoziative Störungen und Borderline-Sachen. Ja, kann man auch sehr schwer unterscheiden, aber es gibt Unterscheidung. So, also erstmal muss man bei psychischen Krankheiten, Depressionen, Epilepsie immer sehen, dass es verschiedene Ursachen geben kann. Ja? Also lehnt das ab, wenn jemand automatisch sagt, das ist ein böser Geist, und lehnt das ab, wenn jemand automatisch sagt, das ist nur eine Krankheit, sondern es gibt verschiedene mögliche Ursachen und wir müssen das prüfen. So. Das erste ist, anlagenbedingt durch Vererbung ist möglich. Anlagenbedingt durch Vererbung. Und da seht ihr, wir kommen bei dem Ganzen immer wieder dahin, man braucht eben wirklich eine echte Beziehung, tiefe Gespräche, Abklärungen, ja, und nicht dieses einfach nur so, ich gehe mal hin und zack, und dann ist alles geklärt. Also ihr müsst mal sehen, beim Herrn Jesus, der wusste das ja alles. Aber bitte, da müssen wir ein bisschen demütig sein, ja. Wer hat alle diese Gaben und Tiefsicht und sogar noch Vergangenheitskenntnis und alles auf einmal? Der Herr Jesus hatte das, ja, er ist der Sohn Gottes. Hättet ihr sagen können, wo der Urgroßvater seine Radieschen ausgegraben hat. Er wusste einfach alles, ja. Aber wir müssen da Stück für Stück rangehen. Also Vererbung, Anlagen, Vorfahren. Das zweite, organisch bedingte Erkrankungen. Braucht man einen guten Arzt, der das prüft. Die Organe haben ja Auswirkungen auf Nervensystem, auf Hormone, auf verschiedenste Dinge. Genau, das kommt ja noch. Aber erstmal musst du auch gucken, ist es organisch beeinflusst, ja? Und das musst du trotzdem erstmal abklären auch. Genau, das kann wieder okkult sein oder was auch immer, aber man muss das Organische abklären. Man muss es abklären. Es kann Heilverfahren geben, zum Beispiel, die helfen. Also der Mensch in Einheit von Geist, Seele und Körper. Der Herr Jesus, ihr müsst mal sehen, der Herr Jesus kam und dann steht geschrieben, er heilte alle Krankheiten und er befreite alle Besessenen. Also bei seiner Gabenvielfalt war das völlig egal, ob die krank oder besessen, oder er kam. Die Dämonen fangen alle an zu schreien, weil sie Angst kriegen, dass sie in den Abgrund müssen. Er geht hin und sagt, fahrt aus. Er legt die Hände auf und sie sind gesund. Das ist Jesus. So war's. Und wir kommen und wir haben Teile dieser Gaben mit Gottes Hilfe. Und wir haben Verheißungen. Und deswegen können wir teilweise so Dienste machen. Ja? Aber wir sind Jünger Jesu Christi, aber wir sind nicht Jesus. Ja. Also ist klar, wir werden das auch so nicht. Ja? Genau. Und die Apostel waren halt am nächsten dran. Apostel ist, wenn man das übersetzt, von dem Gesandten her, nicht irgendein Gesandter, sondern das war der, der für seinen Herrn unterschreiben darf. Das ist der Prokura-Mensch vom Betrieb, würde man sagen. Das heißt, der hat ein Gabenspektrum gekriegt, was ganz hoch und ganz nah schon am Herrn war, für besondere Dienste. So. Und das sind wir aber auch nicht. Aber wir können Gaben im Glauben zum Beispiel, Dinge geschehen für Gott, Heilungsgaben oder Jakobus 5, Verheißungen, ja, Gebet mit Handauflegung, Geisterunterscheidung. Ich denke schon, dass ich diese Gabe habe. Ihr müsst aber sehen, das ist wie auch bei einer Predigtgabe. Ja, der eine erkennt das, der andere das, der eine kann das predigen, der andere das, der andere hat die Schwerpunkte, ja, und sind alle geistbegabte Prediger, ja. Aber deswegen hat man noch nicht automatisch den Prediger, der für alles gleich alles hat. Ja? Und so ist das bei unseren Gaben. Ja? Und von daher, es gibt die Unterscheidung über diese Dinge und es gibt auch die übernatürliche Gnadengabe. Also wir hatten das anlagenbedingte Vererbung, organisch bedingte Erkrankung. Jetzt kommt erlebnisbedingte. Also entweder ein Trauma, ja. Schwerer Unfall und plötzlich war das da, die psychische Erkrankung. Schwere Erkrankung, depressiv geworden. Ja? Geburt zum Beispiel. Es gibt ja bei der Geburt auch, dass manche Menschen, manche Frauen depressiv werden, sowas. Ja? Oder Todesfälle auch. Einfach zu schlimm. Du kommst nach Hause, dein geliebter Mann, deine geliebte Frau ist tot. Du kannst es nicht verarbeiten. Schwangerschaft auch. Solche Erlebnisse können sein, ja. Das ist doch gut, wenn man das weiß, damit man helfen kann, beten kann dafür, Seelsorge machen kann, kann viel Gutes geschehen. Und wenn sich da irgendwie durch den Schock Dämonen eingemischt haben, kann man dann auch beten, dass die gehen, kann ihn gebieten und so weiter. Ja? Aber es ist doch gut, wenn man die Ursachen kennt. Also Anlage durch Vererbung, organisch durch Erkrankung, erlebnisbedingt, Erkrankung, Trauma, Geburt, Tod, anderes. Dann sozial bedingt, ja? Vereinsamung. Typisches Problem heute, ja. Das ganze Leben waren die Kinder da, jetzt bin ich alt, ich sehe niemand mehr, ich bin allein in meiner Wohnung, nach 4 Jahren auf einmal schwere Depression, sowas. Sozial bedingt, Vereinsamung oder Unterdrückung, ja, Mobbing, so sozial bedingte Sachen halt. So, und jetzt kommen die geistlichen, in Anführungsstrichen, Sachen, weil das andere ist auch alles geistlich. Jetzt kommen die geistlichen Dinge, also schwere Sünden. Typisches Beispiel Abtreibung. Die Depression wegen der Abtreibung hat eine psychische Komponente, aber sie hat auch eine geistliche Komponente. Denn ich bin, warum auch immer, zum Mörder geworden. Und erst wenn ich den Mord bekenne, einsehe, Vergebung finde und dann kann man auch rangehen, Heilung und vielleicht auch Befreiung von diesen Dingen. Also schwere Sünden. Und dann sind natürlich eine Form der schweren Sünden die okkult bedingten Sünden, also Zauberei, Magie, Wahrsagen, Horoskope, esoterische Medizin, Yoga, alles sowas. Und das Okkulte hat nochmal das Besondere, dass automatisch Anrechte beim Satan sind. Also so der Kurt Koch zum Beispiel hat in seinem Leben etwa 20.000 Menschen betreut auf dem Gebiet der Seelsorge. Und hat alles immer mitgeschrieben. Und er schätzt ein, dass bei Okkultismus etwa 90% danach dämonische Belastungen haben. Also kann man sagen, fast jeder. So. Und das muss man wissen, das muss man prüfen, da muss man nachgehen. So. Es ist deshalb Trennung, Krankheit, Dämonie bei schweren Problemen wichtig, dass man alle Möglichkeiten in Betracht zieht und die verschiedenen Bereiche in der Behandlung durchgeht. Liegen bekannte Sünden vor, so sind diese bekannten Sünden in jedem Fall zu bekennen. Sonst müssen wir über gar nichts anderes mehr weiterreden. Und wir sind ja alle Sünder, wir brauchen alle Vergebung. Hier ist niemand, der überheblich ist, mit dem Finger zeigt, aber Sünde muss bereinigt werden und dafür ist der Herr Jesus Christus ans Kreuz gegangen und hat mit seinem Blut bezahlt. Und wenn wir aufrichtig und ehrlich zu ihm kommen und das bekennen, dann vergibt er uns auch. Aber das muss geschehen. Wenn ich es verberge, bleibt die Belastung. Gegebenenfalls sind Dinge in Ordnung zu bringen, also gestohlenes wiedergeben und so. Und mit Gottes Hilfe muss man dann lernen zu überwinden. Das ist der morgige Prozess, den wir morgen dann haben. Dann sollten parallel zum Seelsorger die entsprechenden möglichst gläubigen Fachärzte aufgesucht werden. So, und jetzt bringe ich mal Beispiele zum Umgang mit Epilepsie aus einem Buch von Dr. Kurt Koch. Also der war Seelsorger und hatte sich gleichzeitig sehr stark medizinisch weitergebildet und war mit sehr vielen Psychiatern im Kontakt und hat sehr viel auch Dämonen im Auftrag des Herrn Jesus eben in der Seelsorge die Menschen in Freiheit gesetzt, Dämonen ausgetrieben, aber in einer seriösen, unterscheidenden Art und Weise. In Brasilien kam anlässlich einer Vortragswoche ein 31-jähriger Mann zu ihm in die Aussprache. Er berichtete, dass er alle 4 Wochen periodisch nur in den Vollmondnächten schwere Anfälle habe. Die Ärzte behandelten ihn auf Epilepsie, ohne geringsten Heilerfolg zu erzielen. Was den Mann bedrückte, war nicht nur diese seltsame Erkrankung, sondern auch seine Unfähigkeit zu glauben und zu beten. Unfähig. Die lange Unterredung brachte ans Licht, dass seine Großmutter und Mutter aktive und passive Besprecherinnen waren. Ich habe mir sagen lassen, das gibt es in Russland auch, wo die Kinder so besprochen werden. Man nennt solche Zauberer in Südamerika Bruchos. Das kenne ich auch von dort. Vielleicht ist dieser Ausdruck eine Abwandlung des Wortes brauchen. Es handelt sich um den Vorgang des magischen Besprechens. Die Nachforschung ergab, dass mein Berichterstatter als kleiner Junge bei einer Erkrankung besprochen worden war, also so eine magische Heilung. Das seelsorgerliche Gespräch führte dazu, dass dieser Brasilianer seine Sünden beichtete, ganz wichtig. Dann sagte er sich im Gebet von der Zauberei seiner Vorfahren los und erlebte durch Gottes Gnade das Wunder einer Heilung oder Befreiung. Das heißt, die konnten es gar nicht eindeutig feststellen, dann war er gesund. Gott hat eingegriffen. Ein solches Beispiel, das sich aus 50-jähriger Tätigkeit um Hunderte vermehren ließe, also in so einer großen Zahl hat er Dienst gemacht, bietet viele Angriffsflächen. Jetzt kommt die Diskussion Mediziner, Theologen, was sie dann dagegen halten und so, ja. Und er sagt dann, zur Vermeidung von Missverständnissen will ich ausdrücklich erklären, dass ich anerkenne, dass es ein medizinisches Krankheitsbild der Epilepsie auch gibt, das mit Zaubereisünden nichts zu tun hat. Na klar gibt's das. Wenn sich zum Beispiel eine Epilepsie mit einer Sonde auf einer Gehirnpartie lokalisieren lässt, dann weist sich eine solche Epilepsie als medizinisches Faktum aus, halten wir saubere Grenzen ein. Das wäre jetzt so diese Dinge mit dem Organischen. Ja? Ja. 2 weitere Beispiele. Bei einer meiner Vortragstouren durch Südamerika begleitete mich ein Pfarrer. Er berichtete mir ein eigenartiges Erlebnis. Eine Familie seines Bekanntenkreises hatte ein epileptisches Kind, das täglich mehrere Anfälle bekam. Das kann einem richtig leid tun, ne? Bei der Begegnung mit dem Kind stellte der Pfarrer die Frage, wie heißt du mein Kind, zu dem Kind und was passiert? Wie staunte er, als das Kind mit einer unnatürlich tiefen Stimme antwortete, wir sind 3. Die weitere Unterhaltung in dieser Familie zeigte dem geistlichen Wiedergeborenen, dass hier keine Epilepsie vorlag, sondern eine Kinderbesessenheit. Durch Befragen der Eltern kam er dieser Sache auf den Grund, wieder Befragen der Eltern. Und das sind schon Leute, die übernatürliche Geistesgaben haben, sonst könnten sie den Dienst nicht machen, die auch die Vollmacht haben, ja. Aber die fragen ganz seriös alles nach, eben, ja. Aus Erfahrung, das Kind war bei einer Erkrankung durch Zauberei geheilt worden wieder, ja, bekam aber dann die Anfälle, die vom Arzt als Epilepsie diagnostiziert wurden. So war's. Hat er dann rausgekriegt. Aus Erfahrung weiß ich, dass solche Formen der Epilepsie sich nicht mit irgendeiner medizinischen Therapie erfolgreich behandeln lassen, weil eine solche Behandlung in diesem Fall einfach artfremd ist. Es gehört zur Seelsorge. Ebenso aufschlussreich ist folgende seelsorgerliche Begegnung. Nach einem Vortrag kam ein junges Ehepaar und wünschte, den Weg zu Jesus gezeigt zu bekommen. Das ist doch klasse. Ohne Namensnennung und Ortsbezeichnung darf der Bericht von ihnen wiedergegeben werden. Die junge Frau hatte seit Jahren epileptische Anfälle. Da trotz Behandlung keine Besserung eintrat, wieder erst Behandlung, probieren, die Wege alle gehen, ja, trotz Behandlung keine Besserung eintrat, wurde sie in eine Universitätsklinik eingewiesen. Dort stellten sie eine sehr seltene Form der Epilepsie fest, die sogenannte Myoklone-Epilepsie. Weil es der einzige Fall der Klinik war, behandelte man sie kostenlos. Man probierte verschiedene Medikamente, Behandlungsarten an ihr aus. Die wurde immer wieder bestellt als Versuchsobjekt. Eine Heilung trat nicht ein. In der Seelsorge erzählte sie mir dann einen Sachverhalt, den sie den Ärzten verschwiegen hatte. Und das ist eben das, wenn man das verschweigt, ja. Ihre Mutter hatte ihr eines Tages eingestanden, sie hätte sie in der Schwangerschaft durch Zauberei abtreiben wollen. Der Zauber war aber nicht stark genug. Natürlich wird jeder Arzt, er sei denn ein gläubiger und erfahrener Christ, den Zusammenhang zwischen der Zauberei und der Epilepsie als puren Aberglauben ablehnen. Dem Menschen, der nur rationale Zusammenhänge kennt und Geistiges leugnet, nur Rationales gelten lässt, sind solche Vermutungen ein Gräuel. Und doch bestehen sie. Unser Verstand ist nicht der Schlüssel zu allen Geheimnissen der Schöpfung und des Menschenlebens. Es gibt übernatürliche Tatbestände, die sich zwar nicht begreifen, aber erfahren lassen. Man könnte beinahe wie Dr. Lechler, das war ein bekannter Leiter einer psychiatrischen Klinik, tiefgläubig, und der hat auch unterschieden zwischen eben Krankheit und Besessenheit. Wenn eine Epilepsie, das sagt dieser Dr. Lechler, wenn eine Epilepsie sich mit Medikamenten heilen lässt, dann war es keine Dämonie. Wenn eine solche Erkrankung sich durch Gebet heilen lässt, dann war es keine Epilepsie. Also bewusstes Gebet um Weggehen von Mächten, nicht nur um Heilung. So. Und jetzt wird das erklärt alles, ja. Und dann, es ist uns damit auch eine Bestätigung gegeben, dass Jesus es mit dämonischen Formen der Epilepsie zu tun hatte, wie mit medizinischen. Das schließt natürlich nicht aus, dass es rein medizinische Fälle gibt, die keine Verquickung mit Zauberei haben. Okay, soweit dazu. Genau, also würde man erstmal alle Dinge versuchen, also medizinisch. Dann würde man schauen, gibt es Sünden? Dann würde man schauen, wie ist das Kind geboren worden? Was haben die Vorfahren gelebt? Gibt es okkulte Belastungen in der Familie? Würde das geistlich angehen? Würde irgendwann mit Ölsalbung über dem Kind, über dem Mann, über der Frau beten? Und wenn man den Eindruck gewinnt, und die Eltern sind ja immer mit ihm zusammen, und wenn das Gläubige sind, im Laufe der Zeit merkt man, ja, was ist es? Ist da eine Macht? Ja? Und dann würde man eben auch in einer ganz demütigen, guten Art und Weise, wenn das derjenige möchte, gebieten und dass Dämonen weichen müssen, wenn sie da sind. So. Und dann eben, wer bei schweren Problemen wirklich frei werden möchte, muss auch zur vertrauensvollen Aufdeckung seines Lebens und dem Bekenntnis von vorhandenen Sünden vor einem Seelsorger bereit sein. Das war ja hier so, ne? Und denkt Johannes der Täufer und so, das ging immer, tut Buße und dann kam die Handlung. Ja. Wenn das nicht der Fall ist, dann wird in der Regel keine Befreiung geschehen. Also wenn ich die Sünden nicht bereit bin zu bekennen, dann ist immer dieses Anrecht da. Ja. Auch würde bei der Wiederkehr der Dämonen zur Prüfung des Menschen, wo sie weggehen mussten, kein geschütztes Haus vorgefunden werden. Und dann wird es nach einer Zeit schlimmer als zuvor. Das hat der Herr Jesus mal gesagt. Wenn die Dämonen ausfahren, gehen sie an dürre Orte, wo sie hin müssen. Ja? Und nach einer Zeit kommen sie zurück und prüfen. Und da muss das Haus geschützt sein, muss richtig im Herrn Jesus stehen und so weiter. Und das gilt eben auch für das Ablegen von Charaktersünden. Ich muss eben wirklich die Sünde loswerden wollen. Ja? Also wenn jetzt zum Beispiel ich immer Wutanfälle kriege, dann muss ich erstmal den Willen haben, ich möchte keine Wutanfälle mehr kriegen. Wenn ich nur die Anfälle loswerden will, aber in meinem Herzen will ich mich gar nicht verändern und sage, ja, das war letztendlich doch richtig, da gibt es keine Befreiung, keine Heilung, keine Lösung. Ich muss sagen, Herr, vergib mir, ich habe immer diese schrecklichen Wutanfälle. Ich will die nicht mehr haben, Herr, ich bin doch dein Kind. Ja, das ist die Basis für Heilung. Und da dringt der Herr dann durch zur Heilung, zur Befreiung und hilft den Menschen. Jetzt kommen wir zu Merkmalen von Besessenheit. Merkmale von Besessenheit. Oh, ich muss mich sehr beeilen. Anhand des besessenen Gerasenos. Das erste Merkmal, der hatte einen unreinen Geist, fremde Wesen in ihm. Und meistens sind sich Besessene der zeitweisen Fremdbestimmung, massiven Beeinflussung, Drängens bewusst, dass sie das haben. Das zweite Merkmal von Besessenen, das gibt es aber auch bei Kranken, der Besessene besaß ungewöhnliche Kräfte. Ja? Das kann aber durch Hormonschübe und so auch beim psychisch Kranken passieren, aber ungewöhnliche Kräfte. Das dritte Merkmal kann es auch bei Kranken geben, anfallartige Zustände. Ja? Also da riss die Ketten ab zum Beispiel. Ja? Hat man gerade Epilepsie, so und so, Wutanfälle, so und so, Zorn, so und so. Ja? Anfallartige Zustände. Oder fressen auf einmal, wie verrückt, nicht mehr normal. Ja? Und nachher hinterher sagst du, was habe ich jetzt gemacht? Ja? Was habe ich jetzt gemacht? Ja. Deswegen steht auch bei diesen drei Merkmalen, das gibt es auch bei Kranken. Also wir haben hier insgesamt 8 Merkmale und 3 Merkmale davon gibt es auch bei psychischen Krankheiten gleichzeitig. Genau. Deswegen kann man es alleine an dem nicht beurteilen. Deswegen habe ich ausdrücklich gesagt, das gibt es auch bei Krankheiten. Ja. Aber in der Menge merkt man dann, wenn von den 8 5 auftreten, ja, und eins davon ist das, kann man es mit dazu nehmen. Das kommt noch, eins nach dem anderen. Du bist sehr gut informiert. So, das vierte Merkmal gibt es auch bei Kranken und auch bei Besessenen, ist aber ein Merkmal von Besessenen. Besessene haben das, aber eben auch manche Kranke. Das ist die innere Aufspaltung der Persönlichkeit. Ja, es gibt Schizophrenie und es gibt Besessenheit. Ganz schwer zu trennen, ganz schwer. Ja. Aber auf jeden Fall hat der Besessene auch eine innere Aufspaltung, auch wenn es Krankheitsbilder gibt, die das auch haben. Und auf jeden Fall hat er auch anfallartige Zustände in bestimmten Momenten, auch wenn es auch Krankheitsbilder gibt. Und er hat in manchen Situationen ungewöhnliche Kräfte, auch wenn es das bei manchen Krankheitsbildern gibt. Ja. Aber er ist von fremden Wesen bestimmt. Das ist schon was, was nur der Besessene hat. Jetzt kommt das fünfte. Das ist Resistenz, Widerstand gegen geistliche Dinge. In der Seelsorge Abwehr von geistlichen Dingen, Widerstand gegen geistliche Dinge. Ich erkläre es. In der Seelsorge, in einem ständigen Hin und Her, Abwehr und Abscheu gegen die geistliche Beeinflussung, auf der anderen Seite aber sich hingezogen fühlen, weil man frei werden will. Das ist praktisch der böse Geist, der will weg, aber die Seele will eigentlich hin. Deswegen ist es auch unwahrscheinlich schwer, für Menschen, die stärkere Belastungen haben, zu so einem Seminar zu kommen. Das ist für sie unwahrscheinlich schwer. Und wenn jemand unter ihnen, unter euch ist, ja, das ist eine ganz große Sache, wenn jemand da Probleme hat und hat es geschafft, hierher zu kommen. Weil hier ist Freiheit möglich und das passt den Dämonen gar nicht. Und deswegen ist das auch nicht einfach so nur einladen. Eigentlich muss man beten, 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 dass dann die entsprechenden Menschen auch kommen, die direkt Befreiung vom Herrn bekommen sollen. Aber es ist auch gut, dass wir alle diese Dinge wissen, um anderen helfen zu können, natürlich. Ja. Das geht eine Abwehr los bei geistlicher Beeinflussung. Also zum Beispiel, du hast jemanden, der hat Epilepsie und du kannst das nicht unterscheiden. Ja. Und du fängst dann an zu beten und er hört das gar nicht. Also nicht, dass es jetzt durch dieses zu laut oder so, ja. Aber da fangen jetzt 3 an zu beten für diese Sache und du sitzt normal am Tisch und auf einmal geht's los. Wegen dem, obwohl eine ganz ruhige Situation ist. Und du kannst das über mehrmal überprüfen, dass es immer beim Gebet ist und sonst nicht. Ja? Das wäre jetzt so ein Anzeichen für Besessenheit. Dämonen merken eben, dass es jetzt wird ernst für sie. Und entsprechend auch mit dem Wort Gottes, ja, kann sein, dass dann die Bibel weggeworfen werden soll oder irgend sowas. Das Nennen von Wahrheiten führt zu Ärger, also so, ja. Du sprichst was an, das geht in eine Richtung, wo was offenbar wird, wo dann eine Hilfe ist, weil wenn das aufgelöst wird, müssen die Dämonen gehen, ja. Und du sprichst das an und dann gleich, wie kannst du sowas sagen? Ist das nicht anmaßend und so? Und du merkst, das ist gar nicht der Mensch. Der Mensch wollte Seelsorge, dem ist eigentlich recht, dass wir jetzt das Richtige finden, aber da geht plötzlich was ab. Und da braucht man Gebet, Gebet, binden. Offenlegen und aussprechen von verborgenen Sünden. Leute, ich habe das erlebt. Ich hatte einen ganz lieben, also wie soll ich sagen, das war richtig ein Freund für mich, ja. Der hat mich mit im Tai Chi trainiert. Und als ich dann gläubig war und mich losgesagt hatte von den ganzen Dingen, wir hatten sehr viel miteinander zu tun, wir hatten sehr viele Gemeinsamkeiten. Und ich bin bei ihm gewesen und ich habe ihm Zeugnis gegeben von Jesus und wie ich frei geworden bin und wie ich mich bekehrt habe und all das. Und er saß da und er wollte sich bekehren und sein ganzes Gesicht ist immer größer geworden und er hat geweint und er so. Und dann hat er gesagt, ich zünde eine Kerze für dich in Moskau in der Kirche an. Er konnte sich nicht bekehren. Das war alles, was er geschafft hat. Der war bei einem koreanischen Tai-Chi-Meister, also alles so echt. Ja. Er hat es an dem Tag nicht geschafft, das zu durchbrechen. Und man hat es richtig gemerkt, diesen Kampf. Und möge Gott ihm Gnade geben, dass er gerettet wird. Und das Religiöse geht ja. Das haben wir ja heute verstanden, ne? Das Religiöse mit irgendwelchen Gegenständen und so, ja. Und er wollte was Gutes tun, ne? Und das war eben das maximal Gute, was ihm dann möglich war. Aber er hat es nicht geschafft, durchzubrechen zur Wiedergeburt in dem Moment. Also es ist dieser Widerstand gegen Bekehrung, diese Resistenz gegen Bekehrung, obwohl der Mensch will, da ist so ein Kampf, ja. Und das braucht eben Gebet und Fasten der Gemeinde. Und da sind wir an einem Punkt, mit dem lauen, weltlichen, westlichen Christsein können wir auf dem Gebiet überhaupt nichts schaffen und nichts erreichen. Wenn da jemand irgendwas lieber ist als der Gottesdienst, dass er sonst was alles macht, ja, das kannst du vergessen. Dich nimmt in der unsichtbaren Welt kein Geist, ernst. Kannst du voll vergessen. Da ist überhaupt keine Vollmacht dahin, die lachen sich tot. Was wollen denn die? Ja, was wollt ihr? Die lachen sich kaputt. Wenn Hauskreis ist, guckst du Tagesschau und du willst mich austreiben. Du tickst wohl nicht ganz richtig. Weißt? Nimmt keiner ernst, so ein laues Christsein. Das ist in der unsichtbaren Welt ein Witz. Die müssen noch aufpassen, dass sie nicht eine verpasst kriegen in der Seelsorge. Das ist so. Das läuft wirklich so ab. Die stehen auf und sagen Leuten ihre Sünden, was sie normalerweise nicht wissen können. Und das stimmt, was die sagen. So. Das sechste Merkmal sind eben diese übersinnlichen Fähigkeiten, haben wir jetzt übergeleitet, ja. Der Gadarener war hellsichtig, der wusste sofort, wer Jesus war. Und er kann beispielsweise so ein Mensch wissen um verborgene, entfernte Dinge durch die Dämonen halt, ja. Der weiß um deinen geistlichen Zustand, die kennen deine Vollmacht, die wissen, ob du in Sünde lebst oder nicht, die wissen das alles. Aber wir sollen ja im Licht leben und von daher, das ist ja kein Problem. Du brauchst ja keine Angst haben davor. Sei echt für Jesus, gib dein ganzes Leben Jesus hin. Im Gehorsam leben, wir müssen nicht perfekt sein, gereinigt im Blute Jesu, in Liebe die Menschen freisetzen und Gott tut sein Werk. Aber das Heuchlerische oder Verborgene oder so, das geht in so einer Situation alles überhaupt nicht. Das wissen die alles. Du kannst nicht abends am Computer oder irgendwo irgendwelchen okkulten Mist gucken und willst dann irgendwann in der Woche drauf mit einem okkulten Seelsorge machen und dass der frei wird. Na, das ist ein Witz. Wir haben dich doch, sagen die da. Was willst du denn von uns? Also es geht nur echtes Christsein wie in der Bibel, um wirklich was zu bewirken. Und wir brauchen alle Vergebung, alle Reinigung im Blut des Herrn. Ja. Aber es braucht wirklich eine ganze Hingabe, ein ganzes für Jesus Dasein. Und dann ist nicht schlimm, wir haben alle Wachstumsbereiche, wir machen mal einen Fehler, aber wenn das unter dem Blut Jesu ist und vergeben ist und geklärt ist, alles gut, ja. Aber du kannst nicht mit lauem Verhalten oder mit unbereinigter Sünde in so einen Dienst reingehen, das ist unmöglich. Übrigens bei Jakobus 5 auch, ne? Da ist ja zuerst, bekennt einander eure Sünden und betet füreinander, ja. Und dann kommt der Dienst der Handauflegung und der Salbung. Das ist immer dieses Prinzip. Ja. Ist ja auch in Ordnung, ist ja gut, ist ja schön. Ja. Ist eine gute Zwischenfrage, weil die Evangelisten sind nochmal eine Ausnahme. Sehr gute Zwischenfrage. Ich bin halt viel Pastor, ich gehe immer vom pastoralen Dienst und von dieser Seite her in die Seelsorge und in Befreiungsdienst. Beim Evangelisten ist nochmal ein bisschen anders. Der Evangelist verkündigt das Evangelium und jetzt ist das nicht Jakobus 5 und ähnliches, sondern das geht in Richtung Markus 16, ja, also die Wunder nach Markus 16, die dann das Wort bestätigen. Und der Evangelist hat ja einen anderen Dienst und das weiß ja Gott. Stellt euch mal vor, in Afrika gibt es Evangelisation, da kannst du nicht bis zum Ende gucken, wie viele Leute da sitzen. Ganze Stadion voll oder so, ja. So, und da kann natürlich nicht mehr jeder einzeln bekennen und so, das geht nicht. Wir reden jetzt von Evangelisation, ja. Und da geschehen dann so Dinge, dass praktisch Gott besondere Erweckungen, besondere Zeichen, Wunder auch mal macht. Das war in Südamerika, das war in Afrika und da gab es natürlich auch Falsches, aber da gab es auch sehr viel Echtes. So. Und beim Evangelisten ist auch noch die Ausnahme, deswegen super Zwischenfrage, da geht es manchmal auch nicht danach, ob der so heilig lebt. Und da ist manchmal vorgekommen, also wenn der sich nicht reinigt aus der Sünde oder aus dem Hochmut oder so, ja, der hat eine gewisse Zeit, wo er so weiterwirken kann, ja. Und dann fliegt das alles auf und dann ist es zu Ende, ja. Aber wenn er sich in der Zeit wieder Gott zuwendet, dann ist alles gut, ja. Und da ist eben manchmal passiert, dass Evangelisten noch echte Evangelisten den Dienst getan haben und dann hat sich rausgestellt, die haben vor einem Vierteljahr irgendeine Sünde getan oder so. Das gibt's. Das ist die Besonderheit beim evangelistischen Dienst. Das ist eine andere Verheißungslinie. Und da geht es darum, Gott wirkt das durch sein Wort, bestätigt das und so. Das kann es in der Ausnahme geben. Aber lange macht das Gott nicht mit. Das fliegt dann auch alles auf und ist dann zu Ende, wenn Sünde reinkommt. Wir hatten das in Südamerika. Wir haben das miterlebt. Wir haben das miterlebt. Ja, ja. So. Und dann sind die Gläubigen erstmal sehr, wie kann das sein? Ja, so, da war eine Sache. Und das macht Gott dann aber aus Gnade für die Menschen. Weil Gott ja diese vielen Menschen retten möchte, die da sitzen in der Evangelisation, macht er jetzt trotzdem das, ja, auf das hin, damit diese Menschen gerettet und befreit werden. Aber das haben wir ja jetzt in Deutschland nicht im Moment, ja, solche Dinge. Wir kommen mehr von der Linie hier Seelsorge, pastoraler Dienst und diese Verheißung. Jetzt hatten wir sechstens die übersinnlichen Fähigkeiten, siebtens Veränderung der Stimme. Und teilweise auch das Aussehen plötzlich ganz anders. Ja, also so ganz dunkle Stimme oder ganz helle Stimme oder ganz aggressive Stimme oder mehrere Stimmen. Ja. So Dinge gibt es da. Beim Herrn Jesus war es, der sagt, wer seid ihr eine Legion, hieß es da. Ja. Und das achte, letzte Merkmal, okkulte Übertragung. Also die Dämonen können in andere Menschen einfahren, muss man aufpassen. Wenn da jetzt gerade ein Trinker in der Nähe ist, dann wollen die Dämonen in den Trinker oder so. Die können in andere Menschen. Und das muss man verbieten, untersagen und da eben klug handeln. Manchmal fallen sie bei Gebet in Trance, das ist noch ein Merkmal. Und dann regelmäßig haben Besessene andere Sprachen auch, die sie reden können. Bis hierher. Und morgen geht es um den Prozess der Befreiung und Lösung und all dem. Amen. Dann lasst uns in Gebet und Lobpreis gehen, dem Herrn danken, der den Sieg vollbracht hat am Kreuz auf Golgatha. Und ich stehe oben zur Seelsorge bereit, wenn irgendjemand den Wunsch zur Seelsorge hat. Und lieber Vater, wir danken dir ganz herzlich für deine Größe und Herrlichkeit. Du bist die Majestät in der Höhe. Du bist der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, verherrlicht. Sei dein heiliger Name. Du bist Jahwe Zebaoth. Du bist unser Gott. Wir beten dich an und wir geben dir von ganzem Herzen die Ehre und vergib uns um des Blutes Jesu Christi willen, das am Kreuz auf Golgatha für uns geflossen ist, für die Vergebung unserer Sünden. Vergib uns, Vater, jede Sünde, jedes falsche Wort, jede Übertreibung, jede Selbstgefälligkeit, alle Untertreibungen, alle Sünden, alles Okkulte, lieber Herr, alle falschen Dinge in unserem Leben, Herr. Lass uns ganz frei werden davon. Reinige uns, Herr Jesus Christus, ganz und gar, Herr, nach Geist, Seele und Körper, und erfülle uns mit deinem guten Heiligen Geist, o Herr, und gebrauche uns zu deiner Ehre und heile bitte die Krankheiten, lieber Herr, und befreie von Bindungen, lieber Herr, und lass uns ein Segen sein für andere, Herr, dass auch sie zu deiner Ehre Heilung und Befreiung und ewiges Leben empfangen. Und Jahwe, der allmächtige Gott, unser liebender Vater in den Himmeln, er segne und behüte dich. Jahwe, lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Jahwe, erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen. Amen.